Wenn man nur so selten hier ist, dann sagen wir, fragt man sich wirklich, wo wir uns immer gesehen haben. Die einzige, die ich immer weiß, ist Bianca. Die vergesse ich nicht. Ja, ich möchte gerne über ein wichtiges spirituelles Prinzip sprechen und ich glaube, es wird euch ziemlich aufrütteln, was ich heute zu erzählen habe. Ich möchte über Konzentration oder Fixierung der Kräfte sprechen. Vor einiger Zeit hörte ich einmal eine Geschichte, die mir sehr zu denken gab, die mir so ein bisschen, sagen wir mal, sehr zu denken gab über mein eigenes Leben und meinen eigenen Fortschritt im spirituellen Leben. Die Geschichte handelte von einem Indianer, der seinen Freund in New York besuchte. Der New Yorker nahm den Indianerfreund auf einen Ausflug durch die Stadt hindurch. Und es war ein ganz normaler Tag. Der Autoverkehr brummte und summte, Leute fluchten, die Motoren wüteten und krachten. Es war ein sehr lauter Tag. Mitten in dem Lärm eines normalen Alltags in New York hielt der Indianer plötzlich an und sagte: Halt. Hier hören wir auch kurz an. Gabi, ich glaube, es ist gut, wenn du das Fenster wieder schließt. Mhm. Halt, sagte der Indianer. Ich höre einen Grashüpfer zirpen. Sehe noch ein bisschen die... Was? Wir brauchen eine Übersetzung vom Deutschen ins Englische. Du bist nicht so gut. Wer ist denn der? Für unseren lieben Gast aus Indien. You do not speak German so very well. Ich glaube, du bist der Beste. Oder Bianca, wie ist es mit dir? Du bist nicht so praktisch eingeübt?
Kanga ist ein sehr guter Herr. Der hat es wirklich gut drauf.
Nicht so? Ich kann leider nicht beides tun, also. Musst du so und so übersetzen?
Nein, aber ein bisschen Englisch kann ich, also wenn es keiner macht, dann
ich. Ach so. Ja, ach du bist jetzt extra gekommen und der Tag ist vorüber, da muss man sich auch ein bisschen entspannen. Ich glaube, Madhusudan, du bist, ja, du kannst ja eine Zusammenfassung, eine verschönerte Zusammenfassung geben, mit ein bisschen Interpretation vom Mittelmeer. Jetzt müssen wir noch sehen, da ist ein kleines Ram Sundara. Dem Kind kann man ja die Spiel...
Das macht die Bogie quasi.
Ja, das bis da hinten so ein bisschen spielt so, ja, und sich wohlfühlt. Ja. Muss sehr vorsichtig sein. Heutzutage, wenn man sagt, dass Kinder lärmen, ist man gleich unten durch. So, dieser Indianer war also, darum geht es, im Verkehrstümmel oder Verkehrsgetümmel der Stadt New York plötzlich hellhörig geworden und hatte gesagt, ich höre einen Grashüpfer zirpen. Sein amerikanischer Freund, sein New Yorker Freund sagte, es ist unmöglich, wir haben erfolgreich alles nichtmenschliche Leben ausgerottet in New York. Es gibt hier nur Menschen. Doch der Indianer überquerte zielstrebig die vier Spuren, zwei in diese Richtung, zwei in die andere Richtung, sprang durch den Verkehr hindurch, kam dann zu einem kleinen Strauch, der da irgendwie war, nahm seine Hand in den Strauch hinein, und als er sie herausholte, war tatsächlich ein Grasper auf der Hand. Da fragte sein New Yorker Freund: Wie konntest du das hören? Du musst ein übermenschlich scharfes Gehör haben, um in dem Verkehrsgetümmel das Zirpen eines Grashüpfers zu hören. Aber der Indianer sagte: Nein, es war nicht schwierig für mich, das zu hören, denn worauf auch immer die Konzentration gerichtet ist, dort kommt es zu Ergebnissen im Leben. Meine Konzentration ist auf die Natur gerichtet und so höre ich die Natur überall, selbst in New York. So, der New Yorker konnte nicht recht verstehen, was der Indianer meinte. Und der sein indianischer Freund wollte dem New Yorker das beweisen. So holte er schnell ein Portemonnaie aus der Tasche heraus und ohne dass es irgendjemand sah, nahm er ein paar Münzen und ließ die Münzen auf den Asphalt klingen. Zu der Zeit lärmten die Bremsen, die Fahrer fluchten, es war ein ganz normaler Tag mit wahnsinnig viel Verkehrsgetümmel. Aber ungefähr 15 Leute drehten sich trotz des Lärmes um und schauten dahin, wo die Münzen auf den Asphalt gefallen waren. Da sagte der Indianer: Siehst du, das beweist meinen Punkt. Diese Leute haben ihre Aufmerksamkeit auf Yalt, sagt man in kölnischer Deutsch, auf Yalt gerichtet. Und weil sie nur dieses Geld vor Augen haben, sehen sie überall alles nur in Sachen von Geld. Und es ist zum Beispiel hier ein gäbe, der sein Augenmerk auf Frisuren gerichtet hatte, dann würde er sagen, Rama Sundaras Frisur kostet 14,50 Euro. Gabis Frisur wird wahrscheinlich 15,67 Euro gekostet haben. Und Yvonnes Frisur ist Freestyle und ist umsonst. Also der würde alles nach diesem Kriterium sehen. Der würde in diesem Raum nur Frisuren sehen, wie von Tobias zum Beispiel, und würde Einstufung machen. Das, worauf du dein Bewusstsein gerichtet hast, prägt deine ganze Wirklichkeit. Der Indianer ist mit dem Puls der Natur verbunden und hört die Natur. Die meisten Menschen sind mit Geld verbunden und sind auf Geld ausgerichtet. Andere Menschen sind vielleicht auf Sexualität ausgerichtet und die ganze Zeit machen sie den nicht verbalen Sexkrieg, werfen Blicke hin und her, postieren sich in die richtige Drehwendung und sind ständig mit diesem Nonsens beschäftigt. Also auch im spirituellen Leben gibt es dieses Gesetz. Wo du in deinem spirituellen Leben deine Aufmerksamkeit drauf richtest, dort wirst du sensibel werden und wirst du Ergebnisse bekommen. Wie funktioniert das, dass die Konzentration auf irgendein Gegenstand oder auf irgendein Thema Ergebnisse bringt? Funktioniert aufgrund eines bestimmten kosmischen oder universalen Systems. In der Katha Upanishad wird dieses System, dieses tolle kosmische Versorgungssystem so ausgedrückt: Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yo Vidadati Kaman. Es bedeutet: Unter all denjenigen, die voller Bewusstsein sind, gibt es ein höchstes Bewusstsein. Unter all denjenigen, die ewig sind, gibt es einen höchsten Ewigen. Und jetzt. Seit unvordenklichen Zeiten ist dieser höchste Herr damit beschäftigt, die Wünsche der unendlich vielen Lebewesen in Erfüllung zu bringen. Worauf auch immer dein konzentrierter Wunsch gerichtet ist, mit anderen Worten, dort wird Krishna dir die Gelegenheit geben, dass irgendwie in Erfüllung geht. Zum Beispiel unser Madhusudan. Ich glaube, Madhusudan wird nichts dagegen haben, dass ich ihn ganz kurz als Beispiel, sein Leben als Beispiel nehme. Madhusudan hatte eine große Anziehung zum Meer. Nicht? Und ist sehr, das beruhigt ihn. Er sagt, am Meer kann er besser chanten, weil so eine sattvische Atmosphäre ist. Und er war jetzt lange Zeit in Deutschland, im Bochum und Köln und so weiter. Aber irgendwo war die ganze Zeit über seine Konzentration auch ein bisschen aufs Meer gerichtet. Und er wünschte sich, wann komme ich zum Meer zurück? Und jetzt ist er wahrscheinlich einer von denjenigen von uns, die dieses Prinzip gemerkt haben. Er war den ganzen Sommer auf einem vierstöckigen Boot auf dem Mittelmeer, hat Pottwale gesehen, habe ich auch gesehen, und Delfine, und ist auf diesem Boot, wo Leute fahren, die für eine Woche 250.000 Euro ausgeben, um dort auf dem Boot zu fahren. Manche Boote gibt es, da bezahlt man für eine Woche 1 Million. Da wird Madhusudan als nächstes hingehen. Nicht? Das sind Leute, die haben ein bisschen die Proportion, das Verhältnis verloren zum Leben. Aber darum geht es Madhusudan nicht. Er ist direkt im Meer, auf dem Meer, und die Delfine springen um ihn herum. Es gibt idyllische Lebenssituationen und so weiter. Es ist genau das, was er sich immer gewünscht hat. Wie kommt das? Madhusudan, es gibt so viele Arbeitslose. Es gibt so viele Leute, die sind blass und kommen niemals ans Meer, in die Sonne. Madhusudan kommt von dem Sankirtan-Auto, wo er in Bochum Bücher verteilt oder Essen oder an der Zeche und so weiter. Also aus einem Umfeld, was überhaupt nicht nach viel Geld aussieht und auch nicht nach Mittelmeer, plötzlich ans Mittelmeer. Woran liegt das? Krishna hat seinen starken Wunsch gesehen und hat ihn den Wunsch erfüllt. Für spirituelles Leben ist dies ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Krishna spricht über dieses Prinzip des konzentrierten Wunsches in der Bhagavad Gita. Und ich bin inzwischen so ein bisschen der Meinung, dass wir als spirituelle Menschen das unbedingt lernen müssen, unsere Wünsche und unsere Achtsamkeit zu konzentrieren. Ich habe so oft festgestellt, dass die meisten Menschen so wahnsinnig unkonzentriert sind. Ein Teil von ihnen will immer ins Kino gehen. Ein anderer Teil von ihnen möchte irgendwo eine bescheidene Arbeit haben. Ein anderer Teil von ihnen möchte ein bisschen spirituelles Leben nebenbei praktizieren. Ein anderer Teil von ihnen möchte interessante Kleider tragen und sich fantastisch schminken. Ein anderer Teil von ihnen möchte vielleicht einfach mal eine Party machen oder von einer Party auf die nächste gehen. Solange man so mit seiner Konzentration überall verbreitet ist, Bianca, ist es nicht möglich, dass man in seinem Leben zu einem bestimmten großen Ergebnis kommt. Und das geht auch nicht, wenn man im spirituellen Leben versucht, Fortschritte zu machen. Wenn man dagegen es lernt, seine Konzentration auf eine Sache zu fixieren, wird man da unglaubliche Ergebnisse machen. Ich möchte euch gerne, weil das so eine schöne Entdeckung für mein spirituelles Leben war, einen Text vorlesen, wo Krishna darüber spricht. Vyayasayat mika buddhir ekeha guru nandana bahushakashanantascha buddhayo vyayasayinam. Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben. Und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Kurus, die Intelligenz der Unentschlossenen aber ist viel verzweigt. Srila Prabhupada spricht hier darüber ein bisschen. Er spricht über diese starke Entschlossenheit der spirituellen Menschen, die ein Ziel haben und sich also wie ein Laserstrahl auf dieses Ziel fixieren und die ein starken Vertrauen haben, ein starken Glauben haben in ihre Sache. Er sagt, den starken Glauben, dass man durch Krishna-Bewusstsein die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen wird, bezeichnet man als Vyavyasayatmika-Intelligenz oder in Deutsch entschlossene Intelligenz. Dieser Glaube oder dieses Vertrauen bedeutet, ein unerschütterliches Vertrauen darin, in etwas Erhabenes zu haben. Wenn man die Pflichten im Krishna-Bewusstsein erfüllt, braucht man den Verpflichtungen, die man in der materiellen Welt gegenüber der Familie, der Menschheit oder der Nation haben mag, nicht nachzukommen. Diese unerschütterliche Entschlossenheit eines Menschen im Krishna-Bewusstsein, sich einfach auf Krishna zu konzentrieren, gründet auf dem Wissen, dass man nach vielen Geburten und Toten erlangt, nämlich dass Gott alles ist. Es ist eine seltene, eine große Seele, die Krishna bewusst ist und vollkommen versteht, dass Vasudev Krishna die Wurzel aller manifestierten Ursachen ist. Jetzt bringt Srila Prabhupada ein Beispiel, um zu zeigen, wie einfach durch diese Fixierung auf Krishna alles andere im Leben automatisch erreicht wird. Er sagt, so wie man automatisch den Blättern und Zweigen des gesamten Baumes dient, indem man die Wurzel begießt, so kann man jedem, sich selbst, sorry, der Familie, der Gesellschaft, dem Land, der Menschheit, den allerhöchsten Dienst erweisen, indem man einfach im Krishna-Bewusstsein handelt. Wenn Krishna durch unsere Tätigkeiten zufriedengestellt ist, dann wird jeder zufrieden sein. Ich möchte euch heute Abend ein ganz klein bisschen geistig erreichen. Krishna-Bewusstsein ist nicht etwas, was man nebenbei machen kann. So vielleicht, wie man nebenbei Fitnessstudio macht oder einen Kochkurs oder wie man nebenbei vielleicht Sauna macht, sauniert. Um im Krishna-Bewusstsein wirklich Erfolg zu erlangen, muss man Krishna-Bewusstsein zur Grundlage seines Lebens machen. Dass man, wenn man Krishna-Bewusstsein so als Grundlage hat oder Gottesbewusstsein als Grundlage hat, noch andere Tätigkeiten ausübt, das ist klar. Aber diese Tätigkeiten, die man dann auf dieser spirituellen Grundlage ausübt, werden alle in gewisser Weise gefärbt sein oder beeinflusst sein oder gestaltet sein durch die Grundüberzeugung des Krishna-Bewusstseins. Zum Beispiel ein Krishna-bewusster Mensch ist auch und arbeitet auch. Aber er wird bemüht sein, auf Krishna-bewusste Art und Weise zu essen. Das heißt, Speise zu sich zu nehmen, die vorerst Krishna geweiht ist. Ein Krishna-bewusster Mensch arbeitet auch. Aber er wird bemüht sein, die Ergebnisse seines Tuns in Krishnas Dienst zu stellen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo Ram Sundara und seine Frau Bhogini Shakti unser aller Herzen erobert haben. Sie arbeiten, Ram Sundara ist Abteilungsleiter, also eine ganz wichtige Person. Eigentlich müsste man ihn mit Sie ansprechen. nicht? Aber das Ergebnis seines Tuns sehen alle von uns hier. Wir setzen uns auf tolle Sofas, wir essen schönes Prasadam umsonst, wir können jeden Freitag oder jeden Samstag hierher kommen, ist das immer noch so?
Mittwochs oder Samstag
können wir hierher kommen, uns im Krishna-Bewusstsein beschäftigen, hören über Krishna, uns fixieren auf den Altar. Das ist ein Beispiel dafür, wie die Arbeit eines Menschen, indem dass die Ergebnisse seines Tuns Krishna bewusst eingesetzt werden, spiritualisiert wird. Nicht? Ich würde euch mal empfehlen, in die Abteilung von unserem jungen Abteilungsleiter zu gehen. Es ist bestimmt ein besonderes Klima da. Nicht? Weil das wird eben dieses Ergebnis des Tuns, das Yalt, wie man hier sagt, wird in Krishnas Dienst geschäft, damit spirituelle Feste stattfinden können. So, das sind zwei Beispiele dafür gewesen, wie aus denen hervorgeht, wie Krishna-Bewusstsein nicht etwas ist, was so zum Leben dazugefügt wird, sondern also so ein Extra sozusagen im Leben ist, sondern vielmehr die Lebensgrundlage bildet, die dann in den anderen, in den Tätigkeiten des Lebens plötzlich sichtbar wird und auftritt. Selbst die Sexualität, die auf der Krishna-bewussten Grundlage liegt, ist eine Sexualität, wo eine Seele in diese Welt gerufen wird. Die Partner vertiefen sich vorerst in das Chanten von heiligen Mantren, sodass ihr Bewusstsein auf einer sehr hohen Ebene schwingt. Und so wird dann diese Tätigkeit, die für die Menschen des heutigen, unseres westlichen Kulturraums so unsagbar vergöttert wird, spiritualisiert und wird durch diese Grundlage des Krishna-Bewusstseins auch auf eine bestimmte Art und Weise geprägt und gefärbt. Und so ist es eben mit allen. Krishna-Bewusstsein ist also nicht etwas, was extra da ist. Da ist der Unterschied zu der Art und Weise, wie ich früher mein Christentum befeucht habe. Ich habe die ganze Woche irgendwas gemacht und dann bin ich, ja, also ich war kein besonders guter Christ, und bin ich dann irgendwo am Samstag vor der am Heiligabend vor der Bescherung immer mal einmal im Jahr in die Kirche gegangen und habe das so, ja, das ist auch ganz schön jetzt und besonders schön zu Weihnachten vor der Bescherung, da gehen wir da mal hin. Nein, so kann man Krishna-Bewusstsein nicht sehen. Damit es wirklich greift, sollten wir uns irgendwie die Arbeit erlauben, Krishna zu verstehen, was damit gemeint ist mit echtem Gottesbewusstsein und herauszufinden, wie das jede Phase unseres Lebens durchdringen kann. Und wenn das dann der Fall ist, Tobias, dann gibt es Nektar. Dann können wir plötzlich sehen, dass wir in diesem Leben auf einer sehr spirituellen Ebene sind. Wir gehen ganz anders in die Welt hinein. Wir verstehen uns als ewige spirituelle Seele. Wir beobachten das Treiben in der Welt, wie jemand einen Herbststurm beobachtet, der die Blätter vor ihm im Kreise bewegt. So bleibt also der Krishna-bewusste Mensch immer ein unbeteiligter Zeuge oder Beobachter der materiellen Geschehnisse um ihn herum, ohne jemals die Übersicht zu verlieren und agitiert zu werden und anzuhaften. Dieser Vorgang, sagt Prabhupada ein bisschen, der Konzentration hängt von einer bestimmten spirituellen Verwirklichung ab. Der ganze Vorgang, sagt Prabhupada, hängt jedoch davon ab, dass man vollkommenes Wissen über die Seele jenseits des Körpers besitzt, nicht nur theoretisches Wissen, sondern ganz praktisches Wissen, indem man versteht, ich bin eine ewige Seele, ein ewiges Teil Krishnas. Das ist also etwas zum Thema der Konzentration, die sehr wichtig ist im spirituellen Leben. Ich möchte euch empfehlen, morgens eine ganz kleine Übung zu machen, die ihr aber dann jeden Morgen macht, dass ihr, ich würde euch empfehlen, morgen einmal damit anzufangen, euch im Spiegel zu beobachten. Einfach so in den Spiegel zu schauen, keine Angst haben vor sich selber. Man schaut manchmal noch ein bisschen müde und ein bisschen unfreundlich morgens aus, ne? Der Körper. Und einfach zu schauen und eine Frage an euer Spiegelbild zu richten. Bin ich du? Einfach nur zu fragen, während ihr euer Spiegelbild anschaut. Das heißt, eure Wangenknochen, eure Nase, eure Augen, die Augenbrauen, die darüber sind, der Haaransatz. Bin ich du? Und ihr werdet sehen, dass ganz tief aus dem Innern eures Spiegelbildes eine Antwort kommt. Nein, ich bin nur dein Körper. Ich bin dein Fahrzeug. Bitte achte auf mich, während wir durch den Tag gehen. Aber du bist eine ewige spirituelle Seele, ein ewiges Teil Gottes. Ich kann euch garantieren, das wird morgen in eurem Spiegelbild geschehen. Das passiert bei jedem, selbst bei materiellen Menschen, die gewillt sind, so ein Experiment zu machen, ganz zu schweigen dann bei spirituellen Menschen. Man merkt, wenn man ins Spiegelbild schaut, dass das Spiegelbild nicht identisch mit dem Selbst ist, also dass der Körper nicht identisch mit dem Selbst ist, sondern dass man eine spirituelle Seele ist. Das ist praktisches Wissen, was man kriegt. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Dieses Wissen macht einen sehr, sehr ruhig, nachdenklich auch und gibt einen die Inspiration, seinen Tag so zu leben, dass man versucht, Krishna hinter allem zu erkennen und ihn nicht vergisst. Und wenn ein Mensch solche eine Fixierung erreicht in seinem spirituellen Leben, eine solche Konzentration auf spirituelle Themen, also auf Gott und auf sich selber, dann wird er plötzlich einen unglaublichen Wohlgeschmack im Leben bekommen. Wir leiden nur, weil wir uns aufgegeben haben, weil wir mit anderen Worten vergessen, immer wieder einmal vergessen, dass wir eine ewige spirituelle Seele sind und ein Teil Krishnas. Und in dem Augenblick, wo wir das vergessen, Patrick, entwickeln sich materielle Anhaftungen. Oh, was könnte ich heute rauchen? Oh, was könnte ich heute tun? Oh, was könnte ich heute machen? Wir werden total, wir sagen so im Devotee-Deutsch, reingenommen von der materiellen Energie. Weil solange wir diese beobachtende Position beibehalten können, als ewige spirituelle Seele, die Teil Krishnas ist, wird es uns möglich sein, diese spirituelle Konzentration aufzubringen, die nötig ist, dass wir spirituelle Erfahrungen machen und nicht so theoretisch ans Krishna-Bewusstsein herangehen, sondern eben realisiert. Jetzt mal sehen. Sehen wir am Anfang im spirituellen Leben, ist es ein bisschen, sind wir noch in einer kleinen Gefahr. Gefahren, oder ich will mal sagen, einer Grauzone. Sehr oft fühlt sich ein Mensch, der den Pfad des spirituellen Lebens anfängt, so im Englischen sagt man divided, wie würde man wohl in Deutsch sagen, aufgeteilt, zerrissen vielleicht. Da ist die eine Seite, diese materielle Seite, die noch materielle Anhaftung hat. Man sieht interessante Bücher und oh, das möchte ich noch lesen, das möchte ich noch lesen, das möchte ich noch sehen. Man, wenn man nicht die Augen zumacht und an einem Kino vorbeigeht, dann sieht man ein tolles Kino, Plakat Alexander der Kleine oder der Große. Das muss ich jetzt noch sehen. Nicht sofort entwickeln sich Anhaftungen großer Art. Es ist ein Sandalenfilm und ich sehe Sandalenfilme. Man geht bei einer Reiseagentur vorbei, sieht ein ganz bläuliches Meer. Wo ist denn dieses Meer jetzt, mein Gott? Oh, Türkei, oh, so weit, das kostet bestimmt ganz schön viel. Aber man denkt, da muss ich noch mal hin. Ich muss in dieses Meer hineintauchen. Das ist ganz wichtig. Und dann ist die andere Seite da. Die andere Seite sagt mir, oh, du weißt doch, dass es spirituelles Leben gibt. Du hast schon so viele spirituelle Erfahrungen gemacht. Du fühlst dich so glücklich, wenn du in der spirituellen Energie bist. Du weißt, Gott sorgt für dich, wenn du dich einfach ein bisschen um Gott sorgst. Und wann wirst du endlich mal all diese Dinge nicht mehr brauchen? Kennt ihr das? Diese Stimme spricht dann so in einem. Ne? Wann wirst du das nicht mehr brauchen? Wann wirst du eigentlich zufrieden sein können, indem du in der Umarmung Krishnas ruhst? Ein bisschen so die Kopf auf die Brust oder auf den Arm Krishnas gelegt. Ne? Wir sind am Anfang aufgeteilt, zerrissen. Die eine Seite zieht uns in Richtung Materie hin, wie es schon seit langer, langer Zeit der Fall ist. Und die andere Seite meldet sich vielleicht zunächst einmal ganz leise als eine süße Sehnsucht, wird dann lauter, diese Stimme, bis ich schließlich dazu komme, dass diese Stimme mir auch noch Selbstvorwürfe macht. Was bist du nur für ein Schwächling? Hm? Kennt ihr das? Ne? Die wird dann so stark, dass die wirklich anfängt zu meckern. Nun, reiß dich mal zusammen. Kneif deine beiden Gesäßhälften zusammen, Alter. Und geh jetzt nach vorne, geradeaus. So sagt man in Norddeutschland. Man würde es noch ein bisschen anders ausdrücken, ein bisschen geladener. Aber das will ich hier nicht sagen. In dem Augenblick jedoch, wo ich das große Wunder der Konzentration in meinem Leben praktiziere, in diesem Augenblick wird plötzlich mein zerrissenes Selbst ein ganzes Selbst werden. Etwas, was sehr, sehr gut hilft, sodass man sich spirituell konzentrieren kann und fixieren kann, ist eine Pilgerreise nach Vrindavan. Also wenn man da nach Vrindavan kommt und wirklich alle Menschen so selbstverständlich im Krishna-Bewusstsein leben sieht und da einfach so umgeben wird von der heiligen Atmosphäre des heiligen Landes, dann wird eine große Konzentration im Herzen erreicht. Oder eine andere Konzentration, die unsere Bianca gut kennt, ist, wenn man zu diesem Woodstock-Festival, wo viele Devotees sind, kommt. Ne? Merkst du dann, wie konzentriert du wirst und wie plötzlich die Welt von Bochum mit ihren, es ist ja die Welt der Ablenkung für dich, ne? Also für jeden von uns. Wenn man von Indien zurückkommt und man fährt durch die Straße und sieht das überall aufleuchten, nicht? Der Mensch ist zu hören bestimmt, Rauch Marlboro, nicht? Und dann noch diese Reklame und jene Reklame und dann noch jene Ablenkung, der neue Sport der Deutschen, Schlammschlacht, habe ich jetzt gelesen. Das geht so im Geiste so. Kennst du das auch, Frank? Das rumort und so. Man träumt manchmal auch noch davon, weil das so tiefe Sanskaras bilden. So, wenn man dann aber in die Gemeinschaft mit den Bodhis hineingeht und einfach nur spirituelle Dinge macht für eine gewisse Zeit, dann wird die Konzentration in der Gemeinschaft mit den Bodhis ausgerichtet und fixiert. Das kann jeder erfahren. Das ist auch unglaublich machtvoll, weil die Devotis zweierlei Funktionen ausüben. Erstmal spiegeln sie uns, also wenn wir vor einem Devoti sehen, dann merken wir, hier gibt es noch Raum zur Verbesserung für mich, bei mir. Ne? Und das andere, was aber kommt in der Gemeinschaft von echten Devotis, ist, dass man einfach sich anfängt zu konzentrieren und zu fixieren. Ich höre mir jetzt einfach mal die Vorlesung an, obwohl ich sonst nicht besonders philosophisch bin. Ne? Ich will jetzt einfach mal beim Chanten meinen Geist immer wieder zurückholen und auf Krishna richten. Und wenn der Geist dann weggeht, während man chantet und es wieder im letzten Kinofilm dann sagt, komm jetzt zurück, wir chanten jetzt. Das ist die natürliche, sagen wir mal, Kraft, die ausgeht von Devotees. Man wird fixiert und konzentriert auf Krishna. Deswegen ist diese Gemeinschaft mit Devotees von unaussprechlicher Wichtigkeit, also unausdenklicher oder besser von nicht verzichtbarer Wichtigkeit. Eine andere Sache, die unsere Konzentration fixiert, ist, wenn man es lernt, sein Herz wie ein Fluss zu Krishna auszuschütten. Das ist das Herz. Und das ist das Ausschütten des Herzes. Was ich mit diesem Beispiel zeigen möchte, ist, es ist ein Austausch von Energie. Dieses Wasser, eine statische Energie, die jetzt in Bewegung kommt. So kommt auch unser Bewusstsein, was normalerweise statisch ist in der materiellen Welt. Also es ist fixiert, es ist festgelegt in eine Art Fluss durch das Gebet. Oder das Gebet, wenn man nicht beten kann, kann man diese wunderbaren Vaishnava-Lieder singen. Oder auch das Chanten des Hare Krishna Mantras, wenn man es zusammen macht. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Also ich habe es gemerkt, als wir so zusammen gechantet haben. Plötzlich ist das Bewusstsein in so einen Fluss gekommen. Das passiert durch das gemeinsame Chanten oder wenn man anfängt zu beten oder wenn man seine Konzentration, sagen wir mal, durch etwas, was von außen kommt, ein heiliges Mantra erfassen und berühren lässt. Ich mache das seit einiger Zeit mit großem Erfolg. Im Westen, muss ich euch ehrlich gesagt sagen, kann ich nicht so viel lesen, wie ich sehr gerne lese. Ja. Grüß Tobias schön und sag, er hat unserem Herzen Freude gemacht. Im Westen kann ich leider nicht so viel lesen, wie ich sehr gerne lese. Ich lese ausgesprochen gern. Meine Buchregale, die quillen über. Das ist ein richtiges Problem. Ich habe einfach keinen Platz mehr darauf. Ich habe schon Doppelbesetzungen in der Buchreihe. Hinten und davor findet man überhaupt nichts mehr. Was ich dann merke, ist, irgendwie muss ich meinen Regengeist doch beschäftigen. Und ich lese einfach Gebete. Ich habe so dicke Gebetsbände, sind in Sanskrit oder in Bengali, und ich singe das abends vor zum Schlafen gehen für 5 Minuten und sehe plötzlich, wie durch diese machtvollen Prayers oder diese machtvollen Mantren der Fluss meines Bewusstseins auf Krishna gerichtet wird. Wie macht es, wie ihr es wollt, aber eines müssen wir in unserem Leben wirklich praktizieren, diese Konzentration des Bewusstseins auf Krishna. Da fängt Krishna-Bewusstsein an. Das können wir müssen wir jetzt schon üben. Und da funktioniert der eine oder die eine anders als der andere. Das gibt jetzt nicht eine generelle, sagen wir mal, so Anleitung, die für jeden gleich nützen. Eine Sache, die auch sehr gut ist, dass man seine aktiven Sinne beschäftigt in Krishnas Dienst. Ich habe das sehr oft gesehen bei Menschen, die kommen in die Gemeinschaft von Devotees, zu einem Seminar zum Beispiel, und sind fürchterlich durcheinander erstmal, weil die Atmosphäre so ungewohnt ist und die Informationen, die durch ihre Sinne kommen, so absolut neu und ungewohnt sind, dass die richtig neben sich sind und richtig beunruhigt sind und Herzflattern kriegen und emotional aufgewühlt, und man kann den tausendmal sagen, Töfmann, beruhigen Sie sich, es ist gar nicht so schlimm, so geht's jedem, ist einfach eine neue Atmosphäre, Sie haben gerade eine unglaubliche kulturelle Reise gemacht. Was ich dann diesen Leuten sehr oft empfehle, ist, dass sie etwas Praktisches mit ihren Sinnen tun. Also zum Beispiel, dass sie in der Küche mithelfen, die Kartoffeln zu schälen. Was ganz Einfaches. Und das Bewusstsein sich wieder eben auf die Kartoffel und das Kartoffelschälmesser fixiert. Und dann ist plötzlich alles super und ist alles gut. Oder wir machen jetzt bei unseren Seminaren manchmal für unsere Gäste Musikworkshops. Da können die sitzen vor der Trommel und trommeln oder auf dem Harmonium spielen oder einfach nur für 3 Stunden da sitzen, bis sie den richtigen Takt haben. Und danach strahlen die über beide Backen. Sagt man das? Über beide Backen. Weil Folgendes ist geschehen. Ihr Bewusstsein, was so wahnsinnig zerstreut war und so ungebündelt durch die Gegend gegangen ist, hat sich auf eine Sache gerichtet. Eine Sache, die mit dem spirituellen Leben oder in Kontakt steht. Auf so Kartos, so harmlos wie sie sind, werden ja für heilige Musik eingesetzt. Also ich möchte euch heute wirklich sehr eindringlich bitten, euch über das Gesagte, jeder für sich oder jede für sich, eigene Gedanken zu machen. Bitte vergesst nicht, wenn ihr gleich Prasadam zu euch nehmen werdet, dieses spirituelle Thema. Wie kann sich jeder Einzelne von uns mehr konzentrieren auf Krishna? Das ist in eurem besten Interesse. Die Fixierung des Bewusstseins auf Krishna ist die höchste Form des Yoga, weil sofort in dem Augenblick, wo unser Geist wirklich mit Krishna verbunden ist, Krishna wirklich verbunden ist, wir durch und durch spiritualisiert werden. Es ist sofort eine Wirkung da. Wenn Krishna in das Bewusstsein kommt, ob er nun durch Meditation kommt oder indem wir dankbar Prasadam essen und sagen, Krishna, ich bin dir dankbar, dass du mir heute Prasadam gegeben hast. Oder ob wir mit Krishna in Kontakt kommen, indem wir seinen heiligen Namen chanten oder in einer heiligen Schrift lesen. Ganz gleich, wie wir mit Krishna in Kontakt kommen, Krishna wird in unserem Herzen etwas ausrichten. Madhusudan Das Saraswati gibt das Beispiel einer Kerze. Wenn in einer Kerze eine Flamme anfängt zu brennen, wird diese Flamme mit Sicherheit die Kerzenstruktur, das heißt das Wachs der Kerze, verändern. Die Kerze wird schmelzen. So ist es auch, wenn das Herz in Kontakt kommt mit Krishna. In dem Augenblick, wo Krishna im Herzen ist, ganz gleich auf welche Weise er dort reingekommen ist, wird in unserem Herzen eine Veränderung stattfinden. Unser Bewusstsein wird sich garantiert verändern. Some of us are feeling it is quite hot. Maybe you can the normal reaction for a normal person would be to put the heating down. For devotees it's always they open the windows, but ist kalt.
Wir haben ja auch einen riesen Kerzen da, die also.
Das ist aber ja Kultur. Ich würde das. Wir machen vielleicht doch lieber das genau. Nur das ist. Diese Konzentration des Bewusstseins ist der eine Schritt, der uns zu spirituellen Leben verhilft. Es gibt jedoch noch einen anderen Schritt, der sehr wichtig ist. Meint ihr, dass Konzentration des Bewusstseins allein ausreicht, um die höchste Vollkommenheit im spirituellen Leben zu erlangen? Interessante Frage. Ja, meint ihr, dass Konzentration des Bewusstseins die einzige Qualifikation ist, um Vollkommenheit im spirituellen Bewusstsein zu erlangen? Könnte es wie noch eine andere Qualifikation geben? Gottes Barmherzigkeit gehört dazu. Sehr wichtig. Ich möchte euch heute eine kleine Geschichte erzählen, die man sich in Indien erzählt. Es gab einmal eine Krähe, die sehr gerne Kürbisse aß. Die Krähe kam zum Kürbisfeld geflogen. Da war ein wunderschöner reifer Kürbis. Die hoppte sich ab und wollte gerade mit großer Begeisterung ihren Schnabel in den Kürbis hineintun, als der Kürbis sagte: Halt! Du hast kein Recht, mich zu essen, denn ich gehöre dem Bauern und nicht dir. Da dachte die Krähe: Quatsch, sprechende Kürbisse gibt's nicht. Daraufhin sagte die Krähe, sagte der Kürbis: Sprechende Krähen gibt's erst recht nicht. Also setz dich mit dem auseinander, was ich dir gesagt habe. Nochmal, du hast kein Recht, mich zu essen, weil ich dem Bauern gehöre und nicht dir. Oh, sagte die Krähe, ich esse aber so gerne Kürbisse. Ja, sagte der Kürbis, geh doch einfach zum Bauern und frage ihn, ob er dir ein Stück Land gibt und Kürbissamen. Dann tust du deine eigenen Kürbisse anbauen und dann kannst du die Kürbisse essen. So einfach ist das. Die Krähe sagte, das versuche ich mal. Ging zum Bauern. Der Bauer hörte sich das Anliegen der Krähe an und sagte: Krähe, du kriegst jetzt ein Quadratmeter von meinem Feld und hier hast du ein paar Kürbissamen. Aber damit du gute Kürbisse anbauen kannst, musst du zunächst einmal dein Quadratmeter pflügen. Oh, sagte die Krähe, jetzt wird's ja wahnsinnig kompliziert. Wie pflüge ich denn? Geh, indem du meinen Namen erwähnst, zum Schmied im Dorf und bitte ihn darum, dir eine Pflugschar zu machen und zu geben. Die Krähe sagte, ich probiere mal. Sie ging zum Schmied hin und sagte: Mein lieber Schmied, bitte gib mir eine Pflugschar. So, der Schmied schaute sich die Krähe an, musste lachen und sagte: Wie willst du denn die Pflugschar transportieren, bitteschön? Ich kann dir eine Pflugschar geben, aber du kannst sie nicht transportieren. Und er nahm ein Stück Eisen, tat es ins Feuer und schlug es und sagte: Siehst du, wie heiß das Eisen ist? Wenn du dem nur etwas näher kommst, wird es dein Gefieder und auch dein Schnabel verglühen. Du musst qualifiziert sein, um ein Bauer zu sein und zu pflügen. So, wenn wir uns im spirituellen Leben beschäftigen wollen, müssen wir Qualifikationen mit uns bringen. Aber diese Qualifikationen sind nicht so einfach zu entwickeln. Die Qualifikation für einen wirklich spirituellen Menschen ist, dass er völlig verwirklicht hat, er ist nicht mit dem Körper identisch. Die Qualifikation, von der aus spirituelle Erkenntnisse möglich sind, ist, dass das Herz voller Liebe ist. Wie soll das möglich sein, dass wir verwirklichen, wir sind nicht der Körper, wir sind ein Teil Krishnas? Und wie soll unser Herz von ekstatischer Liebe erfüllt sein? Wir sind doch so selbstsüchtig. An diesem Punkt kommt etwas, was Gabi, was du also mit treffsichtiger Genauigkeit heute gesagt hast. Ich dachte, du hättest meine Vorlesungsnotizen vorher gelesen. Es stimmt tatsächlich, um wirklich spirituelles Leben zu praktizieren, brauchen wir eine Kraft von oben. Wir brauchen die Barmherzigkeit Krishnas. Einfach nur sich zu konzentrieren, wird nicht ausreichen, wenn wir nicht zusätzlich mit der Barmherzigkeit Krishnas gesegnet sind. Und ich möchte euch inspirieren, heute Barmherzigkeitsbettler zu werden. Ein Bettler, dem ist es, sagen wir mal, dem ist seine eigene Position und sein Ansehen überhaupt nicht wichtig. Wir waren heute im Kloster von Maria Lach und da war so ein Bettler vor dem Eingang. Der hatte ein Schild um den Hals und da stand seine Lebenssituation drin. Ich bin äußerst arm, ich bin nicht sehr intelligent, ich bin nicht sehr, habe kein gutes Schicksal. Ich bin einfach nur ein ganz normaler Bettler. Bitte wirft etwas in meinen Hut herein. So müssen wir uns zu Krishna wenden. Oder besser noch, zu der barmherzigsten Form Krishnas, zu Chaitanya Mahaprabhu. Wir sollten nicht stolz und anmaßend sein, sondern als Barmherzigkeitsbettler einfach die Sicht der Wahrheit auf uns nehmen. Dass wir wissen, wir sind gewöhnliche Menschen, Menschen, die im Kali-Yuga groß geworden sind, die ein bisschen abgelenkt sind. Und wir sollten uns einfach an Krishna wenden, mit der demütigen Bitte, dass von uns zu nehmen, was uns noch hindert auf dem Weg zu ihm und uns das zu geben, was wir brauchen, um zu ihm zu kommen. Krishna verspricht das in der Bhagavad Gita. Anandyaschintayantumang, diejenigen, die sich mir zuwenden, ihnen gebe ich das, was sie brauchen und erhalte das, was sie haben. Krishna wird mit großer Sicherheit seine Devotees ausstatten mit dem, was sie noch brauchen, auf dem Weg zu ihm hin. Damit bin ich ans Ende gekommen von meiner Vorlesung. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr mir heute bei diesem schwierigen Thema, diesem aufrüttelnden Thema zugehört habt. Ich habe ja versucht, euch heute zu ermutigen und auch ein bisschen, sagen wir mal, einen Punkt zum Nachdenken zu geben. Konzentration. So wichtig. Konzentration geht am einfachsten in einer konzentrierten Atmosphäre. Deswegen ist es gut, wenn man den Tempel besucht und dort Gemeinschaft mit Devotees hat. Ich würde euch sehr, sehr herzlich einladen, vielleicht in der Zeit, wo einige von uns, Madhusudan ist jetzt auch, haben wir auch überzeugen können, also war gar nicht schwierig, also er war eigentlich schon im Herzen überzeugt. Und Raffi, wir sind und werden Yoga-Lehrer. Raphael wird bestimmt hier absolute Tripushas-Position zeigen und so. Vielleicht wird er ja levitieren hier im Zimmer, wenn er zurückkommt. Ne? Und da können ihr Yoga lehren. Wann kommt ihr nicht vorbei? Einmal übers Wochenende, wenn ihr nichts zu arbeiten habt, besucht uns auf unserem verschneiten Schloss in Belgien. Das ist, glaube ich, nur Radadisch ist 2 Stunden, glaube ich, nur von hier. Zweieinhalb. Wie bitte?
Eine halbe Stunde näher dran als Abenteuer.
Eine halbe Stunde näher, ja. Und besucht uns, wie wir dort Yoga lernen und schwitzen und fluchen und uns die Gelenke ausrenken. und kommt vorbei. Also so schlimm wird das nicht sein. Wir sind ja alle schon auf dem Weg zum Yoga. Habt ein bisschen Gemeinschaft. Wenn es geht, schaut mal, ob ihr Zeit findet. Und eins ist aber wahr, ob man nun dahin geht oder dahin geht oder dahin geht oder hier beim Ram Sundara diese tollen Namhatta-Treffen machen. Es kommt auf Konzentration drauf an. Wirklich, wir haben uns entschlossen für spirituelles Leben. Wir können uns genauso gut jetzt mal anfangen zu konzentrieren. Wie siehst du das, Yvonne? Das könnten wir eigentlich mal angehen, dieses Projekt. Das ist sehr, sehr wichtig, diese Konzentration. Denn sonst werden, wie gesagt, die eigentlichen Ergebnisse, der eigentliche Nektar, nach dem wir uns sehen, den wir aber noch nicht in jedem Augenblick kosten, der wird ausbleiben. Und wir werden enttäuscht zurückblicken auf unser Leben und sagen, oh, wo ist denn der Nektar, den man immer so liest und den man immer so hört? Hare Krishna. Gut, ihr Lieben.
Oh, wenn man so erzählt, kommt man so rein und vergisst die Zeit. Jetzt ist es 9:30.
Was meinst du?